Autotelefon, der Podcast über Autos.
Stefan, grüß dich, es ist Sommer, hörst du mich?
Und es war Sommer, ja, ich bin nicht mehr 16 und du auch nicht mehr 31, aber alles ist gut.
Die Frage ist, was ist länger her? Aber das können die dann in der nächsten Woche noch ausrechnen. Ich springe kurz zurück in den 2. Juli diesen Jahres. Mhm. Da haben wir nämlich eine E-Mail bekommen. Ist immer schön, wenn sich Hörerinnen und Hörer bei uns melden. Und in dem Fall hat sich es wirklich, denke ich mal, ja, auf ganz vielen Ebenen gelohnt, dass der Clemens uns geschrieben hat. Ich fange mal hinten an, da stand ganz liebe Grüße aus Moskau. Da habe ich schon gedacht, okay, das wird eine internationale Folge. Mal gucken, ob es die Verbindung hergibt. Inzwischen ist der Clemens aber wieder in Deutschland. Und dazwischen, zwischen seinem Start in Deutschland und seiner Wiederkehr nach Deutschland, liegt eine Strecke, die uns die nächste Stunde hier beschäftigen kann und wird. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil der Clemens ist hier in der Leitung und wir können ihn eigentlich direkt fragen, Clemens, wo bist du denn jetzt gerade eigentlich?
Jetzt gerade, hallo ihr lieben Hörer, jetzt gerade bin ich sozusagen wieder in Niedersachsen in der Nähe von Göttingen, wo ich nach meiner Tour planmäßig meine Kfz-Mechatroniker-Lehre hier starte, um alle Probleme, die auf solchen Touren in Zukunft noch auftreten werden oder können, eigeninitiativ noch besser handeln zu können, genau.
Aber würdest du nicht sagen, dass du die Ausbildung 23.000 Kilometer zu spät startest? Oder
ja, das
hast du gar nicht brauchen können?
Das ist auf jeden Fall ein durchaus relevanter Punkt, aber ich denke mir jetzt besser spät als nie. Genau. Und dadurch hat man dann auch deutlich mehr Interesse, muss man auch sagen, jetzt im alltäglichen Berufsalltag, wenn man einfach merkt, ja, man braucht es irgendwann, wenn man mit öligen Händen und sandigen Knien halt irgendwo da ja, im Mist liegt. Ja.
Okay, ich möchte es nicht geheim halten. Du bist mit einem für 500 € gekauften Seat Ibiza aus dem Jahr 1992 von Berlin aus in die Mongolei gefahren und, wie wir hören, auch wieder heile zurückgekommen. Wie kommt man auf so eine Idee?
Genau, tatsächlich sozusagen, ich habe immer eine Faszination gehabt für Reisen und dann mit dem Führerschein halt dann auch Stück für Stück irgendwie das Ganze mit einem eigenen Auto zu realisieren. Bin dann 2019 mal mit einem Auto tatsächlich für 650 €, glaube ich, waren es. Ein alter Volvo 440 mit einem Kumpel mal in 3,5 Wochen 11.000 Kilometer durch Osteuropa gefahren Richtung Moldawien. Das war eine ganz klasse Sache. Und dann kam eine Rallye jetzt im Dezember letzten Jahres nach Afrika. Und das waren alles immer tolle Reisen in Kombination mit anderen Menschen. Und jetzt dachte ich mir, zwischen meiner Masterarbeit und meiner Ausbildung nutze ich nochmal die Chance für eine Reise alleine mit meiner Hündin, um wirklich sich nochmal richtig exponentiell weiterzuentwickeln. Also sozusagen, richtig mit dem Bewusstsein, hier wird sich was in deinem Leben verändern und hier wirst du an richtig krasse Grenzen kommen. Und ja, dann habe ich dieses Auto gesehen bei eBay Kleinanzeigen von einem sehr netten Verkäufer, habe das dann alles mit dem telefonisch besprochen und dann haben wir uns auf den entsprechenden Kaufpreis von 500 € geeinigt und ich habe das Auto mit meinem Golf auf dem Trailer abgeholt und noch ein bisschen halt aufbauen, umbauen lassen und auch vieles selber gemacht und dann ging es zum 1. Mai dann entsprechend los, ja.
Wie viele von den knapp 20.000 Kilometern hat der Ibiza dann ohne Panne durchgehalten?
Also insgesamt auf der Tour selbst bin ich 28.000 Kilometer tatsächlich gefahren.
Wow.
Und wie soll man sagen, also das Auto ist ja entwickelt worden für mehr oder weniger gute Straßenverhältnisse, ursprünglich wahrscheinlich irgendwie in Spanien als Seat-Modell. Und dafür, dass das Auto doch die größte Zeit ziemlich missbraucht wurde, bin ich wahnsinnig begeistert. Also um das ein bisschen auf die Reparaturvorkommnisse zu bringen, tatsächlich der 2. Tag der Reise war in München erstmal ein Pausentag beim super netten Kfz-Meister Glas, der meine entsprechenden Verkabelungen vorne im Motorraum unterm Kühler wieder repariert hat, weil durch den Unterfahrschutz, den ich mir habe dran schweißen lassen, war einfach da ein Wärmestau und dann sorgte das Ganze für ja ein bisschen schmelzende Kabel. Und da wurde dann schon etwas repariert. Dann hat das Auto immer wieder so Startprobleme gehabt. Dann hat ein netter Italiener mir den entsprechenden, wie heißt denn nochmal das schöne Teil, Lichtmaschinenregler getauscht in der Türkei. Ja, und so gab es immer mal wieder Kleinigkeiten und auch entsprechende Reifenpannen. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir, für ein völlig letztendlich doch ein Stück weit, zumindest mal geländemäßig, völlig ungeeignetes Auto, hat dieses Auto doch meinen allergrößten Respekt verdient. Und ich denke, mit vielen modernen oder größeren Autos hätte ich nicht weniger Probleme bekommen, ja.
Sollte es aus naheliegenden, du bist 21, aus naheliegenden finanziellen Gründen einfach ein sehr billiges Auto sein, oder sollte das einfach auch noch die Challenge nochmal etwas aufreizender machen, dass es jetzt so eine über 30 Jahre alte Möhre da zum Einsatz kommt?
Ja, ich sag mal so, das Auto hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, halt erst 85.000 Kilometer. Deswegen dachte ich mir, mein Gott, das ist noch eigentlich nicht so
viel. Erste Hand oder was?
Ja, zweite, aber deswegen ist noch nicht okay. So viel verheizt. Und ich hatte ganz klar das Bedürfnis danach, bei Menschen, die doch ziemlich arm sind und wo ich, oder zumindest teilweise wahrscheinlich ziemlich arm sein werden, wenn ich da irgendwie mal einkehre oder mich zumindest in solchen Ländern aufhalte, dass ich da nicht auf großspurig und irgendwie neureich mache. Und da dachte ich mir, ist ein ganz kleines, bescheidenes Auto in einer unauffälligen Farbe doch ganz nett. Tatsächlich hat aber das Dachzelt und auch meine Zusatzscheinwerfer mit der entsprechenden auch Folierung auf den Türen nachher eher das Gegenteil bewirkt. Aber ich habe zumindest immer den Anspruch gehabt, dass man so ein bisschen untergeht.
Okay.
Also dann das nochmal vorne weggenommen. Welches Auto wäre denn dafür für diese Tour geeignet gewesen, sage ich mal, wirklich undercover unterwegs zu sein? Irgendein Lada oder doch eher so ein Audi 80, der, glaube ich, auch so in Kasachstan und Usbekistan so noch oft rumfährt, oder?
Ja, ich denke auch mit einem alten, rostigen Audi 80, am besten noch mit DIN-Kennzeichen, also sprich ohne Länderkennung, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Und wenn man jetzt natürlich so ein bisschen mehr auch Richtung Offroad denkt, Lada ist da durchaus eine... Lada Niva eine probate Ansage. Selbst bei den Einheimischen sind natürlich jetzt hier Toyota Land Cruiser und Co. ganz oben im Kurs und halt die entsprechenden Vertreter von Lexus. Aber damit hat man halt dann, finde ich, genau das Problem, wenn man bei einer Nomadenfamilie irgendwie übernachten darf, die halt von irgendwie 10, 15 Milchkühen lebt, dann muss ich da jetzt nicht mit einer polierten G-Klasse mit goldenen Felgen irgendwie vorfahren. Das ist nicht mein Geschmack, aber ich möchte auch niemanden kritisieren, der das so entsprechend tut. Also es muss sich halt immer gut anfühlen und je nachdem, was man halt Menschen zeigt, ja, erhält man auch die entsprechende Reaktion.
Ja, klar. Also ich würde annehmen, wenn jemand mit einer folierten G-Klasse und vergoldeten Felgen diese Tour auf sich nimmt, würde da nicht alle Länder sehen, sondern irgendwann zu Fuß gehen.
Wahrscheinlich auch nicht lebend erreichen, weil die, sag mal, der Neidfaktor bei diesem Auto war doch, denke ich, relativ limitiert, ja.
Ja, das ist toll. Und du bist also quasi gegen den Uhrzeigersinn gefahren, wenn ich es noch richtig verstehe. Also erst aus Deutschland runter in die Türkei und dann immer weiter gen Osten und dann bis in die Mongolei und später dann an der Nordkante von Russland zurück, richtig?
Genau, das wäre sozusagen die ganz grobe sozusagen Zusammenfassung. Also sprich, von Deutschland ging es dann halt Richtung Österreich und dann weiter nach Slowenien, Kroatien, auch, sag mal, erstmal ja noch sehr touristisch. Ich kann da immer nur sagen, es ist unfassbar, wie heftig der Unterschied ist zwischen Kroatien und dann Montenegro, wo man halt dann logischerweise durchfährt. Da gibt es dann auf einmal so gut wie gar keine...
Da riecht es auch ganz anders, ne?
Da riecht es ganz anders.
Das ist total cool. Wenn du um die Ecke kommst und dann da durch Tivat oder sowas fährst, durch diesen ersten Ort, dann riecht es ja gleich nach verbrannten Orient eigentlich und es ist echt nah dran an der Tourismusküste.
Das ist Wahnsinn, wie nah man auch irgendwie noch... Man ist ja noch in den geografischen Grenzen Europas und erlebt schon wirklich so ein bisschen dritte Welt-Feeling. Das klingt ja oft so ein bisschen wertend, aber ich glaube, da kann sich einfach am besten jeder darunter vorstellen, was gemeint ist. Und Albanien wird dann richtig... richtig wild. Cool. Also jemand, der nicht bis in die Mongolei fahren kann oder will, der kann in Albanien, würde ich sagen, 80% davon erleben, weil die, dieses für mich ein Land von kompletter, sag mal, Regellosigkeit, Anarchie, schlechten Straßenverhältnissen, unkalkulierbaren Hindernissen, auch schwierigen, teilweise menschlichen Zusammenstößen. Also es ist, da geht's ab, würde ich mal sagen, ja.
Ja. Hast du denn irgendwelche gefährlichen Situationen gehabt?
Tatsächlich durchaus. Die Frage ist ja immer, ob diese Situationen dann selbstverschuldet waren oder nicht selbstverschuldet, um auch so ein bisschen klären zu können, inwieweit sind dann halt auch die eigentlichen Strukturen eines Landes daran schuld oder inwieweit ist man selber einfach ein bisschen idiotisch gewesen. Und tatsächlich ist bei einem Manöver oder bei einem Versuch dann in Kirgisistan, wo irgendwann klar wurde, hier kommt man wirklich nicht weiter mit diesem Auto, da wieder zu wenden, kam es nahezu halt wirklich zu einem dramatischen Vorfall, wo das Auto, dann wahrscheinlich locker 100 Meter halt eine Kante runtergekracht wäre sozusagen. Und dann wäre dieser Podcast hier sicherlich nicht entstanden. Und tatsächlich gab es in Kirgisistan auch noch einen zweiten Vorfall, wo halt nachts dann, ich sag einfach mal Menschen, weil ich habe die Menschen nicht gesehen, aber halt Steine aufs Auto geschmissen haben. Und das muss man sich vorstellen, dass es auf dieser Reise ist man in einer absoluten Daueranspannung. Also man ist die ganze Zeit eigentlich unter Strom und man weiß genau, dass ein kaputtes Fenster kriegt man vielleicht noch irgendwie mit einer Holzplatte gepflegt und so, aber die Problematik dieser Polizeikontrollen in diesen Ländern ist nicht zu unterschätzen. Und mit jeder Sache, die eine Polizeikontrolle mehr rechtfertigt, im Sinne von, hier ist ein Auto ja nicht wirklich sicher unterwegs, wird es natürlich einfach immer angespannter. Und dadurch, ja, sind solche Momente dann schon sehr intensiv. Und auch die Hundeangriffe, sage ich jetzt mal, oder man könnte Angriffe, Schrägstrich Begegnungen, das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, Ermessenssache. Aber da gab es auch durchaus Momente, wo einem dann einfach klar wird, hier kämpfst du für dich und deinen Hund, dein Auto und dein Bargeld ganz alleine. Wenn du hier verreckst, aufgehängt wirst, vergewaltigt wirst oder der Hund wird entsorgt, es interessiert keine Scheißsau. Und so lebt man halt dann über Monate in einem Modus, wo man eigentlich gefühlt immer ja, bereit ist, im Zweifelsfall muss man auch echt sagen, zu töten. So, weil ja, diese Einstellung ist, finde ich, klingt jetzt erstmal ein bisschen übertrieben. Und ich bin total, glaube ich, lieber freundlicher Mensch, aber dieses Gefühl, dass man dazu bereit wäre, gibt eine Ausstrahlung, die einem, glaube ich, manchmal auch eine Sicherheit bietet, wenn man nachts auf einmal dann doch in Kasachstan im falschen Stadtviertel unterwegs ist, ja.
Hast du das, du redest da ja relativ offen, hast du das so auch deiner Mutter erzählt?
Also ich habe, muss ich sagen, vor dieser Reise ein Testament geschrieben, aus Verantwortungsgefühl gegenüber meinen Angehörigen, weil ich finde es halt doch, ich sag mal, ein Stück weit verantwortungslos, wenn man so eine gefährliche Reise macht und nachher dürfen dann halt die Familienmitglieder irgendwelche PIN-Abfragen bei der Berliner Sparkasse starten. Sowas, finde ich, gehört sich schon, dass man das mal einmal sauber aufschreibt, wo was ist oder wo der Schlüssel vom Zweitwagen liegt und all so ein Krimskrams. Das war auch heftig, muss ich sagen. Da sitzt man echt mit Tränen in der Küche und denkt sich so, fuck, was ist, wenn dieser Brief halt mal verwendet werden muss.
Gebraucht wird.
Aber es ist, glaube ich, die reale Vorbereitung. Also mein Vater ist ein ziemlich abenteuerlustiger Mensch, auch als Student gewesen. Und er meinte, er würde für 300.000 Euro nicht mitfahren. Also viele Leute, die durchaus wild sind, meinten alle, Clemens, machen wir, aber das ist eine Nummer zu hart. Und das ist auch, also ich habe das auch so am Anfang so ein bisschen gemacht, wo ich dachte, ey, das ist doch voll cool, ich kann damit Leute inspirieren, auch mit wenig Budget und mit einem kleinen Auto viel zu erreichen. Bei dem Standpunkt würde ich bleiben, aber in der Konstellation alleine mit Hund und dann halt in den Ländern zur aktuellen Zeit ist es bestimmt nicht verkehrt, mit einer, ich sag mal, etwas sanfteren Testtour zu starten und sich da nicht direkt so reinzustürzen.
Ja. Erstmal ein bisschen Türkei. Ja, ich mein,
genau.
Oder,
so, genau. Ja.
Oder mal ein bisschen nach Aserbaidschan. Also man kann ja so ein bisschen, ja.
Genau, ja.
Also ich hätte jetzt, wenn du mir heute erzählen würdest, du willst losstarten, dann würde ich davon abraten wegen Russland. Weil da werden ja in der Regel westliche Leute vor Gericht gestellt, um Munition für den nächsten Gefangenenaustausch zu generieren. Und hattest du da irgendwelche Bedenken in Russland?
Also ich sag mal so, ich bin eigentlich immer ein Mensch gewesen, der auch manchmal eine ziemlich große Fresse hat und auch mal so ein bisschen provoziert und so ein bisschen, sag mal, auch im Grenzbereich lebt, durchaus. Mir war aber vollkommen klar, dass ich einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich einen Hund dabei habe, mich immer an alles halten muss, weil es bedeutet, wenn du ins Gefängnis wanderst, kommt der Hund weg und den siehst du nie wieder lebendig. Und das schafft eine Abhängigkeit oder auch ein Verantwortungsgefühl, was absurd groß ist. Und dadurch war ich da wirklich total ganz bedacht, weil ich wusste, dann wird's was werden. Ich hatte auch ein großes Vertrauen, dass es klappt, aber halt wirklich unter dem Vorzeichen, keine Scheiße machen, Clemens.
Ja. aber also sozusagen das Gefühl, dass auch selbst wenn Clemens keine Scheiße macht, es irgendwie für dich kritisch werden könnte, hast du jetzt nicht davor.
Ich muss wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, dass die Menschen in Russland für mich persönlich unfassbar freundliche, liebevolle, gastfreundliche Menschen waren, auch mit einem, ja, mit einer unglaublichen Offenheit, die sich wirklich für diese Situation da schämen und denen das wirklich unangenehm ist, was da passiert. Und man bekommt vom Krieg selber auch relativ wenig mit. Daher ist das halt gar nicht so das zentrale Thema. Aber
Du bist ja auch sechsmal so weit weg gewesen von Kiew, ne? Also das ist ja die Ecken, die du da gesehen hast in Russland, die sind ja wirklich unvorstellbar weit weg, auch von Europa sowieso, aber auch von der Ukraine. Das ist ja einfach ein riesengroßes Land, und ich denke mal, das kannst du halt auch wirklich nur erfahren, wenn du da mit dem Seat durchfährst und mit den Menschen eben vor Ort zu tun hast und sprichst. Das kriegst du halt nicht mit, wenn du mit dem Flugzeug nach Japan fliegst und dann denkst, oh, Sibirien ist ja ganz schön groß.
Ja, das stimmt.
Sondern da warst du halt vor Ort. Ne?
Also der nächste Bereich, sag ich mal, wo ich dann halt in Russland war, war ja sozusagen dann die Grenze von Georgien halt dann Richtung Kasachstan. Das war ja so der nächste Bereich. Das sind dann ja so, ja, auf jeden Fall unter 1000 Kilometer bis zu dem, sagen wir mal, kritischen Gebiet. Und das war deswegen auch recht schwierig, weil die Einreise nach Russland, das ist in Georgien, ich denke, auf rund 3000 Meter Höhe alles verschneit. Und dann hat man enge Tunnel, wo halt riesengroße Pfützen sind und die LKWs da durchballern und alle weichen Schlaglöchern aus. Man denkt sich wirklich nur mit dem Auto, was ja auch immer wieder doch gezickt hat, wenn jetzt was passiert, im Schneesturm da oben im Sommer, da wird es ganz schön wild. Und dann steht man da auch und muss in zweifacher Ausführung ein Zolldokument ausfüllen. Und wenn ein Rechtschreibfehler da ist, füllt man das nochmal aus. Und es gibt niemanden, der das schafft in unter 5 Stunden. Und in 5 Stunden in der Kälte da oben, da wird man irgendwann auch ein bisschen bekloppt wird man schon. Und die weitere Fahrt dann in Russland war auch gar nicht so einfach, weil ich hatte echt Glück mit so Problemen, die ja Reisende öfters haben, mit so Magen-Darm-Themen. Ich hatte bin da glücklicherweise verschont gewesen, außer dass ich halt einen Tag in Russland wirklich die große Kotzerei hatte. Und wenn man dann im Auto sitzt und durch die Lenkradspeichen in den Fußraum reiert und so denkt, ey, das passiert hier alle 10 Minuten. Wenn ich jetzt eine Polizeikontrolle habe und kotze den Polizisten auf die Füße, dann kann die ganze Sache hier richtig eskalieren. Und das ist einfach so, das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach denkt, fuck, was passiert jetzt, wenn es einfach eine ganz doofes Timing ist? Und dann was man ja auch denkt, so, wenn man sich so ein bisschen mit diesen Vorbereitungen beschäftigt, ja, an jeder Grenze steht halt so ein doofer Container, da kann man Geld wechseln, da kann man sich eine Versicherung holen und da kann man sich meinetwegen noch eine kalte Cola und so holen. Ja, an manchen Grenzen gibt es davon 20 Container, an anderen Grenzen gibt es gar nichts. Und da hat man halt dann keine Möglichkeit gehabt, Bargeld zu wechseln und merkt, jetzt ist irgendwann der Tank alle, Visakarte funktioniert nicht und der ganze westliche Scheiß. Ja, und dann wird es auch lustig an so einem Tag, wo man da mit großer Kotzerei im Auto sitzt und denkt so, jetzt ist gleich der Tank alle und wie geht's hier eigentlich weiter?
Und wie ging es dann weiter?
Ich habe dann tatsächlich in der Tankstelle meine Geschichte erzählt und meinte, ich würde ganz gerne einen Euro zahlen. Und die fanden das ein bisschen lustig und haben sich dann länger unterhalten und haben dann gesagt, du zahlst gar nichts, du kriegst jetzt hier 20 Liter Benzin geschenkt.
Wow.
Das klingt erstmal nach einer unglaublich tollen Geschichte, war es auch. Aber von einer Tankstelle in Russland runterzufahren, wo du nichts bezahlt hast, das fühlt sich nicht so frei an, weil man genau weiß, wenn die das nachher umdrehen, und da kann ich ja nichts dem entgegensetzen, dann sitzt man heute Abend dann nicht mehr in seinem Dachzelt, sondern im Knast.
Haben sie aber nicht.
Nee, es hat alles, letztendlich kann ich immer sagen, es hat alles irgendwie funktioniert, aber der Weg dahin war teilweise schon rau, ja.
Aber sag mal, 20 Liter, wie weit bist du damit mitgefahren mit dem Seat?
Der hat ja so einen 1,2 Liter Porsche Motor, deswegen habe ich den ja auch gekauft, weil ich das so skurril finde, dass dieses Auto ja automobiltechnisch ganz spannend ist, weil es ja so der mehr oder weniger der einzige Seat ist, nachdem das Ganze ja von Fiat übernommen wurde und dann noch mit einem Karosserieprojekt, sag mal, mit Karmann aus Osnabrück, was ja recht bekannt ist über diesen Karmann Ghia und halt eben diesem besagten Porsche oder Porsche Systemmotor, der hat so zwischen 5,5 und 7 Liter verbraucht auf dieser Tour. Das war eigentlich
also ein bisschen weiterfahren damit.
Ja, das hat geklappt. Das war eigentlich fast schon ärgerlich, muss man sagen, mit so einem sparsamen Auto unterwegs zu sein, weil der Sprit nachher in Russland ja dann mit um die 50 Cent den Liter, also Benzin jetzt, ja wirklich verlockend ist, um irgendeinen dicken V8 zu fahren. Aber das ist natürlich Quatsch und das darf natürlich auch keiner hören, der ökologisch ein bisschen bedacht ist. Aber es war genau das. Deswegen waren die Kosten auch sozusagen, was den Treibstoff anging, echt für die ganze Tour bei ungefähr 1.500 Euro. Also war echt überschaubar, ja.
Wow, 1.500 Euro für 28.000 Kilometer. Nicht schlecht. Wo war der Sprit dann am billigsten und wo war er am teuersten?
Also in Russland, bin ich der Meinung, war das auf jeden Fall am günstigsten. Und am teuersten, nach meinem Gefühl, müsste das tatsächlich in Deutschland gewesen sein, ja.
Ja, ich meine jetzt von den exotischen Ländern.
Also sag mal, da würde ich, wie soll man sagen, Alles außerhalb von Europa war es dann wahrscheinlich am teuersten noch im asiatischen Teil von der Türkei. Okay. Da ist man, genau. Aber was noch vielleicht ganz witzig ist, auch zu der Geschichte, wie nähert man sich diesen Themen im Sinne einer Sicherheitsvorbereitung, was auch, oder wie auch immer jetzt, auch mein Vater stellte mir dann die Frage zum Beispiel vor der Reise, was soll ich denn machen oder was mache ich denn, wenn es mal richtig, richtig kalt wird, weil die Frage ist ja nicht unberechtigt. Und da meinte ich so, Papa, naja, dann lasse ich halt den ganzen Tag den Motor laufen und sitze halt im Auto und habe dann die Heizung an. Und dann meinte mein Vater zu mir, das finde ich nicht ökologisch. Und dann meinte ich so, Papa, Papa, ich will überleben und nicht Greta Thunberg daten. Also man, es ist natürlich eine Frage, die ich jetzt auch allen Hörern sozusagen überlasse, im Sinne von, ist so eine Tour vertretbar in der heutigen Zeit mit den heutigen klimatischen Problemen? Deswegen glaube ich schon, dass ich jetzt die nächsten Jahre durchaus mal auf andere Dinge verzichten muss, um das zu kompensieren. Das ist
eine Büßerregel. Okay. Also ich finde, dass so eine Reise immer vertretbar ist, praktisch jede Reise, es sei denn, man hat gleichzeitig das Hobby, mit Sekundenkleber Kreuzungen lahmzulegen. Also man muss sich dann für eine Sache schon entscheiden im Leben. Und so eine Reise, das wissen ja auch viele, also die Luise Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future, die hat ja als junge Frau oder als noch jüngere Frau ein reges Reiseleben gehabt, was sie auch auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen geteilt hat, wie viele junge Leute. Und da ging das auch überhaupt nicht zu sagen. Nur wenn man eben dann die Klappe ganz groß aufmacht in die andere Richtung, dann hat sie natürlich die Reiseberichte irgendwie auch gelöscht, aber zu spät, das ist die Presse hat es halt doch gesehen und dann hat man in der Tat ein Thema. Aber du bist jetzt einfach ein junger Mann, der ein Abenteuer mit dem Auto erlebt hat und da gibt es bestimmt Leute, die sagen, okay, 28.000 Kilometer mit so und so viel Liter Sprit, das sind so und so viel Kilogramm CO2.
Ja. Aber selbst wenn er jetzt noch der bekannteste Klimaschützer Deutschlands werden würde in den nächsten Jahren, wäre es ja trotzdem vielleicht gerechtfertigt, weil er vielleicht nur aufgrund dieser Reise diese Wendung in sein Leben genommen hat. Und sowas kann bei Luisa Neubauer durchaus auch gewesen sein. Das, also wenn du jetzt Reisen in jungen Jahren ist irgendwie nichts, was man jemandem vorwerfen kann.
Nee,
und ich glaube, wenn du die Runde jetzt nochmal andersrum fahren würdest, also im Uhrzeigersinn, selbst dann hättest du immer noch genug Luft, um irgendwie mehrere Flüge oder einen Flug nach Neuseeland zu kompensieren. Also das ist mit dem Auto alles relativ harmlos im Vergleich zu Fernreisen.
Ja. Und wenn wir mal hier unser eigentliches Thema Autotelefon, das Auto und der Journalismus dazu mal wieder anschneiden. Solche ähnlichen Reisen hat es ja auch schon organisiert von der Autoindustrie gegeben. Also Janosch, hilf mir, hast du nicht mal auch teilgenommen an so einer Etappe hier Berlin-Tokio oder so mit Mercedes?
Ja, es gab mal Beijing-Paris gab es mal zur Einführung von der damals neuen E-Klasse. Da ist man aber immer nur so Teilstücke mitgefahren als Journalist.
Aber weißt du, wie viel Begleitfahrzeuge das dann auch gegeben hat? Ne? Und damit auch jeder heil nach Hause kommt und so. Mazda ist auch mal von Hiroshima nach Berlin oder auch nach Paris oder so.
Nach Frankfurt.
Oder zur IAA gefahren mit dem neuen Auto, genau. Auch mit einem. Mit 20. Weil natürlich entsprechend viele Journalisten dabei waren und das, so eine Geschichte machst du auch nicht für ein Journalistenteam. Das machst du dann für 20 oder wenn du das auf wöchentliche Etappen dann für 60 oder 80 oder so. Und dann hast du natürlich auch die Pressewirkung, die du haben wolltest. Und also wir beiden würden jetzt so eine Reise niemals kritisieren, weil wir natürlich auch schon ganz viel sinnlos durch die Gegend gefahren und geflogen sind. Aber das, dir da jetzt aber Gedanken machst, meinetwegen. Aber
nein, ich möchte damit nur sagen, dass ich das sozusagen als Bewusstsein schon irgendwie habe, weil ich das doch wichtig finde, dass man für das, was man tut, auch wenn man nicht immer alles ändern oder alles besser machen kann, dass man zumindest doch eine gewisse Sensibilität bewahrt.
Aber sag mal, du hast ja vorhin schon die Kotzerei nach der russischen Grenze angesprochen. Wie war es überhaupt mit der Verpflegung auf der Strecke? Ich meine, wie viele Tage oder Wochen warst du unterwegs?
Also insgesamt waren es so ungefähr 2,5 Monate. Also kann man sich, und das ist eine Sache, also wenn mich Leute fragen, was hast du denn gegessen oder wie hast du denn geduscht? Und so sage ich so, Leute, das war völlig scheißegal. Also manchmal hat man auch mal eine Woche lang nicht geduscht und man hat das nicht gerochen. Man lebt in einem völlig anderen Modus. Was mir wichtig war tatsächlich, ist, dass ich hab so ein Ritual, dass ich halt eine Joghurtpause immer gemacht habe. Da bin ich dann immer vormittags zu einem Supermarkt gefahren Da habe ich ein Stück Käse gekauft. Das habe ich mir mit meinem Hund geteilt, damit man auch ein bisschen mal auf Kalorien kommt. Außerdem liebt der Hund Käse. Und dann habe ich mir immer so 500 bis 700 Gramm Naturjoghurt mit Marmelade und ein bisschen Cornflakes gemischt. Und das war so der Moment, wo ich einmal am Tag in so einen Entspannungsmodus gekommen bin für 1 Euro. Und das finde ich so geil, dass man mit so wenig Geld so fucking glücklich ist und sich so freut, dass man so einen richtig schönen kalten Joghurt essen kann, weil man weiß, ab dann wird es wieder härter. Dann geht es darum, Kilometer zu machen, dann geht es darum, abends Schlafplatz zu finden. Und das war so ein bisschen mein Ding. Und ich dachte auch, ich koche jeden Abend Pustekuchen.
Ja, vergiss es.
Und durch die Tatsache, dass ich abends hier oft auch mal so ein bisschen die Zeit genutzt habe, um mit Leuten entweder halt unterwegs zu sein oder halt auch einfach so mit dem Hund Städte anzuschauen. In solchen Ländern kannst du deinen Hund vor einem Supermarkt 8 Sekunden anbinden. Danach ist dein inneres Sicherheitsgefühl am Durchdrehen. Und in 8 Sekunden schafft man es meistens in einem Supermarkt, 5 Bananen und eine Packung Chips zu kaufen. Und die isst man dann auf dem Rückweg und dann stopft man dem Hund noch eine Banane zu und dann ist der Tag gelaufen. Und also das war diesbezüglich, glaube ich, für die allermeisten Leute wirklich rein gar nichts.
Aber so ein Hund,
ist ein Hund,
der braucht ja auch zweimal am Tag irgendwas Substanzielles zu fressen. Der kann sich ja nicht auf Diät setzen.
Nee, genau. Ich habe dem Hund entsprechend Trockenfutter aus Deutschland mitgebracht. Das waren 10, 15 Kilo und dann auch mal in der Türkei was gekauft. Und ja, das ist dann später in Russland auch wieder einfacher. Also gerade in den asiatischen asiatisch ist ja so gesehen alles, aber in den muslimischen Ländern, wo halt weniger, sag mal, Bewusstsein oder weniger Normalität in der Hundehaltung liegt, ist es natürlich schwieriger, auch sowas entsprechend dann zu besorgen. Ansonsten ging es. Naja, und dann kriegt der Hund dann halt immer, sag mal, einen Topf Trockenfutter im Kofferraum, Dauerangeboten, und dann kann sie sich das nehmen. Aber auch durch die Hitze, ich gebe das schon zu, die hat weniger gefressen als sonst und kam auch ein bisschen dünner wieder. Aber ein Hund, der, sag mal, gesund ist und danach wieder ordentlich was in den Tro kriegt, denke ich, der verträgt das auch. Ja.
Und dass sie gerne Auto fährt, wusstest du davor schon oder weißt du erst jetzt?
Ich glaube, das ist der Hund, der überhaupt schon am meisten Auto gefahren ist in ganz Deutschland. Also ich schätze mal, der...
Ja, jetzt auf jeden Fall.
Ja, ich meine, sie wird jetzt 5 Jahre alt im Oktober und die ist bestimmt schon 150.000, 200.000 Kilometer Auto gefahren, ja.
Okay, cool. Also Führerschein hat es auf
jeden Fall. Also sozusagen deswegen, das passt so. Man guckt natürlich, dass man es irgendwie hinkriegt, dass man auch immer halt Pause macht mal, dass der Hund irgendwo mal, wenn es einen See gibt, dass er baden kann, dass er sich ausreichend bewegen kann. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Man denkt auf so Natur, oh geil, jetzt habe ich den ganzen Tag Zeit mit dem Hund, dann mache ich tolle Spaziergänge. Also Pustekuchen, gerade zum Beispiel jetzt hier in Ländern wie Kroatien, da fährt man an Küstenstraßen, die sind wunderschön, aber man rechts und links kann man nicht anhalten. Entweder liegt da nur Müll rum oder es sind irgendwelche nervigen Straßenhunde. Deswegen wurde es dann gerade so Richtung Russland, Kasachstan, wurde es diesbezüglich dann wieder viel, viel schöner. Aber da hatte man natürlich dann manchmal auch in abgelegenen Orten das Gefühl, wie lange lasse ich mein Auto jetzt hier wirklich alleine stehen? Also dieser Schutzmodus immer für seine Ressourcen hat viele Momente, die man sich gewünscht hätte, wie halt ewig lange Spaziergänge oder halt so dieses einfach sich so ein bisschen Gefühl treiben lassen, das reduziert das schon maßgeblich. Und das ist auch so ein Grund, wo ich sage, das ist der Riesenvorteil, mit einer zweiten Person das zu machen, um so ein bisschen Aufgaben zu splitten. Ich bin ja partiell mit anderen Leuten unterwegs gewesen, habe das dann auch deutlich, sagen wir mal, anders und auch irgendwie entspannter wahrgenommen, genau.
Ist es denn, hast du zwischendurch Leute mitgenommen? Also hast du so irgendwelche Anhalter oder irgendwelche anderen Leute, die du vielleicht kanntest oder so, Blablacar-mäßig mitgenommen auf Etappen oder warst du wirklich durchgängig bis Perm alleine?
Ich bin sozusagen tatsächlich in dem schönen Gebiet da von der Türkei, ich muss mal ganz überlegen, oh Gott, wie heißt denn das nochmal, wo die schönen Ballons aufsteigen?
Kappadokien.
Kappadokien, genau, oder Kappadokien. Da habe ich einen wirklich richtig coolen italienischen Motorradfahrer aus Südtirol getroffen, der dankenswerterweise auch gut Deutsch spricht, weil ich kann kein Italienisch. Und mit dem bin ich dann tatsächlich zusammen noch mit einem anderen italienischen Motorradfahrer bis nach Georgien gefahren. Und dann haben wir uns später nochmal in Russland kurz vor der mongolischen Grenze getroffen, sind da nochmal ein paar Tage zusammengefahren. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man halt den Beifahrer sozusagen halt immer 80 Meter vor sich auf dem Motorrad hat.
Hatten die Funkgeräte dabei oder hast du also quasi auf der Fahrt nicht reden können mit denen?
Nee, das war aber auch okay. Man hat sich eigentlich soweit abgesprochen und dann hat das ganz gut funktioniert. Und sag mal so, das war okay. Und ansonsten, genau, habe ich ja dann ab Perm einen russischen Freund, den ich mal bei Blablacar kennengelernt habe, indem ich halt diesen lustigen Alex mitgenommen habe und der mich dann eingeladen hatte nach Russland, halt Besuch dort in Perm, und dann sind wir gemeinsam halt dann noch die rund 3000 Kilometer nach St. Petersburg dann zusammengefahren, genau.
Cool. Und wie warst du unterwegs, sag ich mal, technisch vernetzt mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit dem Internet? Hast du irgendwelche SIM-Karten, die global funktionieren, oder hast du dir wirklich in jedem Land eine Prepaid-Karte geholt, und wie kann man sich das vorstellen?
Also tatsächlich ist dieses Thema Kommunikation wirklich wichtig, sich damit auch vorher zu beschäftigen, weil man natürlich, ja, einfach dort manchmal dann Überraschungen erlebt. Also ich habe das zum Beispiel, das klingt jetzt total naiv und auch ein bisschen dumm, wo man denkt, Clemens, du bist ja ein bisschen dödelig, aber zum Beispiel eine eSIM braucht zur Aktivierung perfektes WLAN. So, das war mir ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich, vielleicht denken jetzt manche, oh, der Typ hat ja wirklich irgendwie das letzte Jahrhundert nicht verlassen, aber ich dachte mir, scheiße, und dann hängt man halt irgendwo und hat dann halt diese eSIM gekauft und kriegt die nicht aktiviert. Und da ist halt eine praktische, also eine echte Hardware-SIM-Karte ist halt deutlich, deutlich sinnvoller, weil sie erstens in der Regel viel, viel günstiger ist und man hat halt dann direkt sozusagen die Möglichkeit zu telefonieren oder halt Internet zu benutzen, und das Netz ist meistens auch besser. Also ich kann eigentlich nur von eSIM-Karten, muss ich leider sagen, abraten, es sei denn, es gibt halt wirklich gar keine Alternative, aber es ist, sollte eigentlich die letzte Option sein. Und ansonsten hatte ich dann so 3 GPS-Ortungssender sozusagen dabei. Einmal für mich, einmal fürs Auto und einmal für den Hund, die dann sozusagen meine Freundin überwachen konnte zu Hause in Berlin. Ja.
Dass alle noch zusammen sind und nicht irgendwie einer in die andere Richtung fährt.
Ja, zusammen sind wir jetzt nicht mehr, aber genau, ich weiß,
was du meinst. Ich meine die 3 GPS-Module.
Exakt, genau, nee, dass man halt darüber prüfen kann, wo sich der Clemens jetzt aufhält mit dem Hund, und dann, das war...
Das Auto Fall, ist in Hongkong, der Hund ist Richtung Sahara unterwegs, ja, und Clemens ist irgendwie in Russland liegen geblieben. Das wäre nicht so schön.
Das Problem ist natürlich, dabei natürlich, erstens, was macht man halt aus der Information, wenn man sowas dann hätte? Also es ist, aber es gibt einem schon ein ganz gutes Gefühl, wenn man weiß, dass es in gewisser Weise eine Kontrolle da. Wobei natürlich auch an den Grenzen, gerade am Hundehalsband, die Zöllner, die haben schon ganz gut geguckt. Also das ist auch eine Sache, wo ich wirklich nur absolut von abraten kann, ist auf solche Reisen Drohnen mitzunehmen. Also die Strafen sind sowas von fucking immens, und die Willkür an diesen Grenzen ist, sagen wir, unvorstellbar.
Unfassbar.
Also in der Regel läuft das gut, aber das Problem ist ja, dass diese Grenzen, anders als man es vielleicht kennt, ja wirklich so geografisch ausgebaut oder aufgebaut sind, dass es halt einen Ausreisebereich gibt, wo man halt kontrolliert wird. Das dauert dann halt ein paar Stunden, dann gibt es ein Stück weit Niemandsland. Da stehen dann auch ganz viele Autos, die halb verbrannt sind, die halt irgendwelche Leute entsorgen mussten. Und dann ist halt wieder eine Einreise geplant. Und in diesem ganzen Zwischenstadium kann man ja nicht mehr einfach sagen, ich lasse jetzt mal den ganzen Scheiß hier bleiben und fahre wieder zurück. Sondern da hängt man in einem, sagen wir mal, One-Way-Ticket oder in einer Einbahnstraße fest. Und da sollte man sich dann doch immer dessen bewusst sein, dass man da halt auch extern überhaupt keine Hilfe kriegt, und zur aktuellen Zeit und zu den entsprechend angesprochenen Ländern natürlich erst recht nicht. Ja.
Wie hast du das denn von zu Hause vorbereitet? Das mit den Grenzen, also das würde mich wirklich vielleicht auch davon abhalten, so eine Reise selber zu machen, weil man dir sicher nicht sicher sein kann, ob man nicht da auch einer gewissen Willkür ausgesetzt ist. Also stimmt das Klischee, dass man da so ein bisschen mit Backschisch rascheln muss in der Hosentasche, oder geht das alles nach Schema F und man muss alles in dreifacher Auswertung stundenlang ausfüllen und dann wird man irgendwann durchgewinkt?
Ja, also es ist tatsächlich schon so, dass diese Grenzübertritte teilweise wahnsinnig zeitintensiv sind, und auch, also mein längster Grenzübertritt, der war von Kirgisistan nach Usbekistan, das waren 12 Stunden, und das ist dann eine Strecke gewesen von 2 Kilometern vielleicht, die man in der Zeit zurückgelegt hat. Und das ist dann schon heftig, aber da hat man auch das Gefühl, dass, ja, also ganz ehrlich, ich verstehe diese Länder nicht, die machen sich damit maßgeblich unattraktiv, indem die einfach die Leute da so lange da hängen lassen, wo man denkt, da würde man mal 3-4 Leute mehr hinstecken, und dann kann man da irgendwie mal ein bisschen vorankommen, sichern. Vor allem, weil ich hätte auch gar kein Problem gehabt, an jeder Grenze 10 Euro zu zahlen, damit man halt noch eine Person mehr da hinstellen kann, so ungefähr. Also es ist so ein bisschen, auch manchmal so ein bisschen unverständlich, aber da muss man halt dann doch, denke ich, seinen eigenen mitteleuropäischen Blick ablegen und sagen, so ist es halt. Wenn man da hinfährt, hat man das zu akzeptieren. Witzig war, dass die Grenzbeamte gerade in Kasachstan, die wollten dann immer Hundefutter haben für ihre eigenen Hunde. Das war natürlich total unkompliziert.
Als Bestechungsmaterial.
Ja, ich nenne das jetzt nicht Bestechung, ich nenne das jetzt eher irgendwie einfach mal ein Gastgeschenk. Das war dann schon irgendwie passend. Also tatsächlich war aber der Stress mit dem Hund, diese ganzen Grenzwürde zu machen, auch mit den notwendigen Dokumenten, das war schon ja immer doch spürbar für mich. Und durch mein relativ hohes Reisetempo gab es ja auch Phasen, wo halt gefühlt alle 200 Tage eine Grenze war. Und da ist man dann schon ganz schön ja in so einem Anspannungsmodus, wo man kaum ankommt in einem Land und ja echt so viel organisatorischen Scheiß im Kopf hat, dass ja, das hätte ich auch im Nachhinein, das sind auch Punkte, wenn Leute jetzt sagen, was würdest du anders machen, man muss vielleicht nicht so viel Kilometer fahren.
Ja, darüber können wir
vielleicht soweit nach
auch nochmal sprechen. Ne? Janosch hat ja so ein, auf Google so ein bisschen nachempfunden, deine Route und hat mir und dir auch diesen Link geschickt. Und da steht ja dann bei Google immer so ganz emotionslos 227 Stunden bei geringem Verkehr. Also das wäre die komplette Reisedauer. Allerdings ist das hier mit 18.000 Kilometern berechnet und du hast ja nochmal 10.000 mehr. Also sag mal, du hast mal so 400 Stunden im Auto gesessen. Da muss man ja auch so ein, irgendwie so ein Gefühl für das Auto entwickeln. Also bist du jetzt sehr Ibiza-Freund geworden dadurch oder würdest du sagen, beim nächsten Mal könnte die Karre etwas stärker, dafür etwas leiser sein? Oder wie war das so beim Autofahren?
Also ich glaube, dass diese 400 Stunden schön gerechnet sind. Also ich glaube an diese Zeitangaben wirklich gar nicht. Mhm. Ich habe teilweise für Etappen von 300 Kilometer am Tag 14 Stunden gebraucht.
Ja.
Also es war eher die Regel als die Ausnahme.
Ja, ja.
Also sprich, die Zeit, die man in dem Auto verbracht hat, war schon immens. Was auf jeden Fall spannend ist, irgendwie lernt man ja in der Schule, dass Menschen morgens größer sind als abends, weil sich die Wirbelsäule zusammenstaucht. Ja. Ich habe das ehrlich gesagt als Kind nie geglaubt, aber ich habe das gemerkt, weil in diesem kleinen Seat waren die ersten zwei Stunden morgens immer doch relativ eng. Und dann wurde es irgendwann so zum Mittag hin besser. Also tatsächlich hat man sich da so, ist man so ein bisschen reingewachsen. Ich habe das Auto echt zu schätzen gelernt. Ich hatte ja mit dem Auto zwei Flussdurchfahrten in Kirgisistan, eine Flussdurchfahrt in Kasachstan. Das sind Dinge, glaube ich, die man so einem Auto eigentlich gar nicht zumuten kann. Und das hat echt gekämpft. Also das ist schon echt vernünftig gewesen. Was natürlich heftig ist, ist ganz klar halt der Straßenverkehr unter anderem in Georgien. Mhm. Und das Schlimme ist, es gibt ja Länder, da fahren die alle asozial oder sagen wir es einfach mal wild oder ja dynamisch, aber die Autos sind intakt. Und bei intakten Autos denke ich immer so, yo Leute, die haben zwar alle irgendwie ein, zwei Waffel, aber das Ergebnis stimmt. Aber wenn in Georgien jedes dritte Auto keine Stoßstange mehr hat, denke ich mir so, Leute, ich glaube, ihr könnt es nicht. Ja, und dann wird es natürlich schon so ein bisschen, weil man genau weiß, das ist ja auch ein sehr exotisches Auto, es gibt ja noch nicht mal in Deutschland davon noch irgendwas. Sprich, wenn da halt jetzt ein blöder Seitenschaden passiert wäre, wo einem jemand voll reinkracht, Prost Mahlzeit, weil die Leute meinten so im Vorfeld, ah, du hast ja so ein altes Auto, voll cool, das kann ja jeder Dorfschmied zusammen reparieren. Leute, macht euch klar, es will keiner reparieren. Die haben zumeist gar keinen Bock, sich mit irgendeinem exotischen Scheiß zu beschäftigen. Die haben keinen Bock auf die Sprachbarriere. Es ist auch an manchen Stellen mir geglückt und auch dann mit ganz viel Überzeugung und viel Freundlichkeit. Aber so diese Grundhaltung, ich nehme so einen alten Büffel, sag ich mal, mit, damit den jeder reparieren kann. Da muss man erstmal die Leute finden, die es reparieren. Und ohne, dass man selber eine gewisse Grundahnung hat, wird dann alles repariert, aber nicht das eigentliche Problem.
Ja. Aber du bist sicher auch davon ausgegangen, dass du dein eigener Mechaniker sein würdest, oder?
Ich bin davon ausgegangen, dass das Leben am Ende immer gut wird. Also ich hatte tatsächlich, dass der super Italiener Felix mir da den Lichtmaschinenregler gewechselt hat und dass ich immer irgendwie im richtigen Moment mal jemand hatte, der dann auch mal angeschoben hat, als das Ding nicht fahren wollte, unter anderem auch mal so ein kasachischer Polizist und so. Also das war dann schon gut und ja, dafür muss ich echt sagen, bin ich dem lieben Gott sehr, sehr dankbar, dass ich da diese Tour so unbeschadet dann auch überstanden habe, ja.
Ja, man hört das häufig, um das noch zu sagen. Also Menschen nehmen sich solche Gewalttouren vor, auch mit dem Motorrad um die Welt und solche ganzen Geschichten. Das gibt's ja. Da bist du nicht der Erste, nicht der Einzige und du wirst auch nicht der Letzte sein, der sowas macht. Und klar gibt's ab und zu mal auch mal Drama und man verliert mal das Fahrzeug oder irgendwie bricht man sich das Bein oder so. Aber bei den meisten kommt irgendwie am Ende einfach immer eine sehr gute Geschichte raus, so ähnlich so wie bei dir. Also, dass man was Tolles erlebt hat, dass man viele Leute getroffen hat, die einem irgendwie weitergeholfen haben. Und das ist eigentlich ein schönes Fazit, was man aus so einem Abenteuer so ziehen kann. Also da beneide ich dich auch ein bisschen drum, weil ich habe natürlich, als ich jung war, auch so ein paar Sachen getan, die man vielleicht nicht gerade unter vernünftig sein zusammenfassen würde, aber natürlich nicht in solchem Ausmaß. Also da wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu ängstlich gewesen, um ins wilde Kirgisistan zu reisen oder so. Aber Also ich finde das super interessant und wir streifen ja jetzt hier auch nur so ein kleines Stück. Wir machen uns einen kleinen Eindruck davon. Aber es steht ja unterm Strich, dass es möglich ist. Das finde ich so interessant.
Ich denke auch, das ist ein krasses Fazit, dass man wirklich mit extrem bescheidenen Mitteln oder auch, sagen wir, bescheidenem finanziellen Aufwand eine Reise machen kann, die wahrscheinlich bei, ja, TUI Cruises oder was auch immer, ne, wahrscheinlich eher keine Kreuzfahrt, weil es da gar keine, aber zumindest auch, sagen wir, bei klassischem Reiseanbieter dann einfach mal locker 10.000, 15.000 Euro gekostet hätte. Und ich bin ich bin jetzt abzüglich des Autos bei um die 3.000 Euro.
Okay. Also 1.500 Sprit, 1.500 Essen, Trinken und
Hotels und Gebühren, oder Unterkünfte, und Maut, all sowas. Dann natürlich die Visa, also das Multi-Entry-Visa jetzt in Russland kostet aktuell, glaube ich, 450 Euro.
Wow.
Sau teuer, aber das ist zum Beispiel, das ist eine Sache, ja, natürlich sitzt man dann zu Hause und denkt so, fucking, ist das teuer, aber das ist die Rettung, weil wenn irgendwas auf der Reise passiert, kann man immer, oder in Russland unangenehm wird, hat man zumindest die Chance, nicht die Sicherheit, aber die Chance, dass man einfach in ein südliches Land wechselt, dort eine Zeit bleibt und wieder nach Russland zurückkommt. Und wenn man halt ein Visa hat, nur mit zweifacher Einreise, dann hängt man da und dann wird es eng. Deswegen auch zweiter Reisepass, sowas hatte ich alles dabei. Also ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass das teilweise echt auch ein bisschen eine Schlacht wird. Und aber genau, was ihr gerade meintet, das Wichtige ist, dass man den Fokus hat auf das Gute, sonst ist das nicht zu, einfach auch nicht zu genießen, weil man möchte ja auch vieles einfach genießen. Und es gibt so tolle Momente, wo man, ich habe ein junges Paar getroffen im Altaigebirge in Russland, die haben da so einen Honig gekauft und dann habe ich mich mit denen unterhalten und dann meinten die, ach, lass uns doch einfach ein paar Tagen treffen, da sind die dann auch wieder zurück in Jekaterinburg. Und das war dann so süß, weil dann ist man bei zwei Bauingenieuren in einem Neubau eingeladen, die halt eine Katze haben und überhaupt nicht darauf eingestellt sind, dass man mit einem Hund ankommt, der noch völlig verschlammt ist, weil im Neubaugebiet ist halt in Russland, da sind halt Wasserlöcher und Sumpf, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann sage ich so, ach, ist kein Problem, ich gehe jetzt mal mit dem Hund ins Badezimmer.
Dusche.
Genau, und ab in die Badewanne. Nein, das ist eine Acrylbadewanne, die zerkratzt.
Ach so.
Und denkst du so, oh, okay, was macht man jetzt? Und dann kommen die dann echt mit so einem Wischmopp und einem Eimer und sagen im Büro, jetzt kannst du den Hund waschen. Also was Leute auch bereit waren, einfach auch über ihre eigenen Grenzen zu gehen, für mich mit meinem ungewöhnlichen Reisestil, davor habe ich Hochachtung. Und ich denke mir immer so, wäre ich jedes Mal genauso offen und genauso tolerant gewesen. Also, und mit den beiden habe ich dann, mit diesen beiden jungen Leuten, habe ich dann noch eine super Stadtführung in der Stadt sozusagen machen können, wo wir einfach so unfassbar viel gesehen haben. Und ich habe in Kirgisistan mit Leuten zweimal geschlafen, neben ihrer Jurte sozusagen im Dachzelt, und habe mit denen gegessen und zusammen da Kühe gemolken. Da konnte ich keine drei Wörter mit denen sprechen. Aber Kommunikation ist für mich vielmehr der Wunsch, verstanden zu werden und der Wunsch, wirklich im Dialog zu sein, als jetzt perfekte Vokabelkenntnisse zu haben. Und daher mit Idioten, sag mal, die einfach nicht kommunizieren wollen, wird es nie was. Und Leute, die halt Bock haben aufeinander und auf ein Miteinander, da funktioniert alles. Das hat mich unfassbar glücklich gemacht, wo ich denke, es ist so krass, bei Leuten zu wohnen und mit denen zu essen und ein bisschen, sag mal, zu arbeiten, zu helfen. Und man versteht nichts, aber es funktioniert einfach.
Wie hast du es geschafft, aus diesem Roadmovie-Tunnel rauszukommen? Weil also meine längeren Autofahrten, also die längste war ja bei der Algeo-Rallye bis nach Jordanien runter, bis ans Rote Meer. Also ein Bruchteil deiner Reise, aber trotzdem einfach 10 Tage in einem Auto zu sitzen und zu fahren. Da hat man immer so das Gefühl, da man nicht Autobahn fahren durfte, man muss halt einfach Kilometer schrubben. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht rechts und links anhalten, gucken, mit Menschen sprechen. Also hast du dir dann bewusst Tage genommen, wo du gesagt hast, okay, ich zwinge mich jetzt dazu, irgendwie mal 3 Tage in Tiflis zu bleiben oder in Taschkent oder wo auch immer? Oder waren es dann mehr so zufällige Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich wirklich was von dem Land und von den Leuten aufsaugen können?
Ich glaube, dass ich habe es jetzt nicht ganz sozusagen im Kopf, aber ich glaube, auf diesen rund 2,5 Monaten hatte ich so 5 oder 8 irgendwie so in dem Schnitt sozusagen wirkliche Pausentage, also relativ wenig. Und man ist halt wirklich viel im Auto. Letztendlich war es nachher für mich auch die Erkenntnis, man muss halt morgens wirklich früh losfahren, um einfach sozusagen halt dann ins Go zu kommen. Und dann tatsächlich war diese Spiegelreflexkamera, die ich dabei hatte, ich habe mir einfach eine von eBay Kleinanzeigen gekauft für 100 Euro, weil ich dachte mir, ich möchte die auch nicht irgendwo abgeben müssen mit Zoll und dann erstmal eine Privatinsolvenz anmelden. Und da habe ich doch irgendwie tollen Zugang zu Menschen gefunden, wenn man sehr, sagen wir, einfühlsam und irgendwie auch freundlich, lächelnd auf die Leute zugeht, dann haben die irgendwie an vielen Stellen echt super Lust gehabt, dass man einfach mit denen Fotos macht und dann ins Gespräch kommt. Und da hatte ich ganz, ganz viele auch Essenseinladungen, gerade in Kirgisistan, und durfte auch mehr ansehen, wie die da so ein traditionelles Haus aus diesem, sag ich mir jetzt mal, mit Lehm versetztem Stroh bauen. Und also ganz, ganz tolle Momente. Man muss, denke ich, die Eigenschaft haben, relativ schnell umzuschalten und auch nach stressigen Momenten in wenigen Minuten wieder zu entspannen und zu genießen, weil sonst ist das halt wirklich nur noch so eine einzige Schlammschlacht, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber es war auch nicht immer einfach. Also ich habe auch manche Tage gehabt, wo ich dachte, oh mein Gott, hier kommt eigentlich nichts bei, sagen wir, ja, nichts rum, was ich mir eigentlich mal gewünscht habe, sondern es ist einfach nur ein einziger Kampf und auch nicht so spektakulär oder so toll, sondern eher so von wirklich ein Doof-Problem, sag ich jetzt mal, geprägt. Ja.
Wie war es im Schlafen? Weil ich meine, das ist ja auch irgendwie wichtig, wenn man, ja, im Dachzelt, konntest du überall gut schlafen oder war das jetzt bis auf die Steine, die aufs Auto geworfen wurden, sonst eigentlich immer ein Märchenschlaf?
Also an sich ist ein Dachzelt schon schön, weil man so ein Gefühl von so ein bisschen zu Hause hat. Und ich habe ja auch dann immer den Hund damit reingenommen und da hatten wir da einfach irgendwie entspannt Platz und dann kann man abends noch ein bisschen kuscheln und sein Tagebuch schreiben und dann taugt das schon und man fühlt sich dann mit so einem Hund. Das ist auch wirklich so ein Vorteil an der Reise in der Kombination, wirklich natürlich auch immer sicher, wenn man weiß, man wird zumindest wach, wenn irgendwas ist, dann macht der Hund sich schon bemerkbar. Und deswegen das Sicherheitsgefühl war soweit meistens schon passend. Aber was halt ein Problem ist, bei meinem Dachzelt zumindest, das ist ja immer ja doch ein bisschen abhängig von dem Typus, da gibt es ja diese Hartschalen und Softcovers und bla, aber der Wind, gerade so in diesen Steppenregionen, ist halt doch einfach omnipräsent, was ich hätte wissen müssen oder wie auch immer. Das Dachzelt macht das, glaube ich, relativ lange mit, aber das Gefühl da drin, wenn man halb wegfliegt, ist halt schon scheiße. Und dann geht man halt nachts aus dem Zelt und macht dann nochmal die Gespanngurte zur Abschleppöse vorne, zur Abschleppöse hinten und spannt nochmal nach und guckt. Und also es gab schon ja durchaus auch Momente, die waren ja nicht so entspannt. Aber allgemein kann ich mich da gar nicht so beklagen. Man hat dann schon irgendwie geschlafen, war einfach auch immer nur halb froh. Tatsächlich war es aber nachts oft so kalt. Also ich hatte gesagt, ey, bei so einer langen Tour schlafe ich nicht im Schlafsack, sondern da möchte ich halt schon Decken haben, damit es einfach ein bisschen komfortabler ist. Dann schläft man halt abends unter seinen 7 Decken. Die muss man halt dann erstmal geordnet kriegen sozusagen. Ja, ja. Die sind auch perfekt, weil die Leute, die immer meinten, du hast ja gar keinen Kühlschrank, wir sagen, man braucht keinen Kühlschrank. Wenn man Sachen kauft und die kalt sind und wickelt die in 4 Wolldecken in der guten Technik, dann sind die nach 20 Stunden immer noch ziemlich gut kalt.
Okay.
Ist in beide Richtungen, genau. Ja. Cool. Aber also hat dein Hund dich nachts manchmal geweckt, wo du dachtest, okay, was ist jetzt los? Also gab es so Schreckmomente in der Nacht oder war das eigentlich mehr so tagsüber so deine Kämpfe?
Also ich hatte schon Momente, wo ich dann nachts sozusagen halt genau wach wurde, weil sie dann einfach mal so ein bisschen geknurrt hat und dann war meistens auch nichts Großartiges. Einen Morgen kann ich mich gut erinnern, da hat sie dann in Kasachstan geknurrt. Ich dachte, was ist denn los? Hund, ist doch alles gut. Dann mache ich das Zelt auf und dann stehen dann ungefähr 100 Kühe ums Auto mit einem Abstand von 3 Metern. Und ich denke, auch Hund, das kann ich dir eigentlich nicht übel nehmen, dass man sich darüber beschwert hat. Aber die Kühe waren so leise, ich habe sie nicht gehört. Also das ist irre.
Und keine Glocken halt, keine Glocken. Ja.
Und es ist wirklich wichtig zu wissen, Kühe sind da nach meinen Erfahrungen ganz friedlich, aber Pferde zum Beispiel zerbeißen Fahrzeuge, die beißen Spiegel ab, die zerkratzen Motorhauben, die treten da rein. Also Pferde, da muss man wahnsinnig aufpassen, das weiß ich auch durch meine eigene berufliche Erfahrung, ist das ganz kritisch. Aber mit diesen Rindern hatte ich zum Glück immer Glück, die haben den armen Pferd heile gelassen, ja.
Du hast ja vorhin erzählt, du willst Kfz-Mechatroniker jetzt werden. Und du hast aber auch erzählt, du hättest noch eine Masterarbeit zu schreiben. Also hast du irgendwas studiert vorher und machst jetzt noch mal eine Ausbildung, oder?
Genau, ich habe sozusagen ja einen sehr umfangreichen Weg gewählt, weil ich ja immer mich von neuen Interessen habe treiben lassen und habe dann sozusagen begonnen mal mit einer Tischlerausbildung, die ich dann nach 2,5 Jahren sozusagen verkürzt abgeschlossen habe. Dann dachte ich mir, ach komm, jetzt noch mal ein Studium, was irgendwie sinnvoll darauf aufbaut. Dann habe ich halt Verpackungstechnik studiert, Bachelor und Master in Berlin und dachte mir, jetzt komm, jetzt ist vielleicht die Zeit, sich einfach nochmal dem Kfz-Thema zu widmen, ja.
Aber dann habe ich das irgendwie mit deinem Lebensalter falsch verstanden. Du bist nicht 21 dann, oder?
Ich bin 28. Ich glaube, das war einfach versprochen. Okay. Alles ja, gut. Nee, ja, genau. Gut.
Dann passt das ja eher zusammen. Okay. Ja. Mich interessiert, hast du das jetzt abgeschlossen? Also ist dein Abenteuerhunger jetzt gestillt oder hat diese Reise dich angeregt, jetzt irgendwie mit einer schrottreifen Harley von Alaska nach Feuerland zu fahren oder irgendwie sowas?
Was ich auf jeden Fall sagen kann, was für mich unfassbar ist und was ich gar nicht in meinen Kopf reinkriege, ist, dass ich wenn ich die Bilder sehe, es selber nicht mehr glauben kann, dass ich da war. Also wenn ich sehe, wie das Auto irgendwie im roten Schlamm auf 3.500 Meter Höhe in Kirgisistan hängt, dann ist es für mich so weit weg, dass ich wirklich denke, krass, dass ich da mal wirklich war. Und wenn ich jetzt mit dem Auto im Alltag fahre und durch diese beiden Frontscheinwerfer da schaue, diese, sag mal, Fernlichter da von Heller, denke mir so, fuck, diese Scheinwerfer haben halt schon irgendwo ja Dreck und Staub aus zig Ländern mitbekommen. Das ist so weit weg und so surreal. Aber ich habe durch die, sag mal, Planung und auch durch diesen, ja, einfach durch die lange Strecke und auch so gewisse Fehler, die man halt macht oder beziehungsweise Dinge, die anders kommen, habe ich ja von der Mongolei streckenmäßig noch nicht so viel erlebt, wie ich das eigentlich wollte. Und der nächste Step könnte sein, halt mal nach Ulaanbaatar zu fliegen, sich da so ein China-Moped zu kaufen, wo mir der liebe Felix mal von abgeraten hat, der andere Motorradfahrer, aber weil er meint, ist alles Schrott mit seiner Yamaha XT. Aber ich dachte mir so, vielleicht mache ich das nochmal ohne Hund, dann einfach 2-3 Wochen Offroad in der Mongolei. Das wäre nochmal so ein Ding, was mich auf jeden Fall reizen würde, weil da gibt es auch noch viel zu sehen. Und ich muss sagen, ich würde eigentlich wünschen, dass der deutsche Staat die kriminelle Leute nicht ins Gefängnis steckt, sondern einfach mal alleine mit Minimalgepäck in der Mongolei aussetzt. Weil das Gefühl von Demut, das Gefühl von Demut und Dankbarkeit an diesem Ort, wo es immer scheiße windig und meistens dann auch nachts scheiße kalt wird, das verändert einen echt. Und das Gefühl, selbst auf den Hauptstraßen hunderte Kilometer fahren zu können, ohne eine Tankstelle zu haben, es ist einfach, es ist so unfassbar anders als Russland, obwohl wir von der geografischen Distanz sprechen, teilweise nur von 400-500 Kilometern, ja.
Also du meinst, die Leute mit einer solchen Strafe würden sie lernen, wie gut sie es hier bei uns zu Hause haben.
Absolut. Ja. Also dieses Gefühl, man ist total ausgeliefert. Man ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Fleck sozusagen da. Und es interessiert halt auch einfach wirklich, wie gesagt, niemanden, was man da macht oder ob man überhaupt ankommt. Das gibt einem schon sehr, sehr viel Dankbarkeit für die mitteleuropäischen Strukturen, die ja sich doch irgendwie ein Stück weit um einen sorgen. Und von daher ist das so ein bisschen, das ist zwar leicht provokativ natürlich gemeint gewesen, aber vielleicht ist es nicht die schlechteste Idee, ja.
Ich finde es total lustig, dass du vorhin deine Joghurtgeschichte erzählt hast, weil das ist ja wahrscheinlich wirklich ein Lebensmittel, was es wahrscheinlich fast auf der ganzen Strecke auch wirklich gab für kleines Geld, ne?
Ja, zum Beispiel, man denkt sich dann auch irgendwann so, jetzt sucht man halt sich nicht irgendwas Besonderes raus, sondern nimmt halt das, was
Naturjoghurt
funktioniert so und dann geht es dann los, ja, genau.
Cool. Ja, stark. Also ich bin immer noch ganz dankbar, dass du uns angeschrieben hast Anfang Juli und wir jetzt heute die Sommerfolge heute aufnehmen konnten. Über die Vorbereitung und über die Planung haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wie lange du das Ganze vorbereitet hast und ja auch vielleicht ganz kurz, ob dein Hund auch zwei Reisepässe hat inzwischen.
Also der Planungsaufwand für so eine Reise, den sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Einfach um ja auch bei der Planung schon mögliche Alternativen berücksichtigen zu können, weil das funktioniert ja nicht, wenn beispielsweise halt irgendwie 2 Tage vorher alles erst irgendwie bei Google Maps losgeht. So hatte ich zum Beispiel vor, auch dann von Aserbaidschan rüber nach Kasachstan zu fahren mit der entsprechenden Fähre dort über das Kaspische Meer, was halt einfach nicht funktioniert hat, weil aktuell ist es nicht möglich, nach Aserbaidschan einzureisen über den Landweg, weil die angeblich wegen Corona, da halt sozusagen wieder so ein bisschen, ja, ihre Auflagen verschärft haben. Und da musste man halt natürlich wissen, wie macht man es halt alternativ und all sowas braucht halt Zeit. Also ich habe insgesamt ungefähr 3 Monate halt neben dem normalen Job sozusagen mich damit beschäftigt und immer geguckt, was ist relevant. Ich habe tatsächlich auch 2 Diplomaten im Freundeskreis, mit denen habe ich mich öfters getroffen, um über die länger in Kasachstan auch gelebt und gearbeitet haben, um mich über dortige Probleme rechtzeitig zu informieren, weil die Mentalität und auch einfach das ganze Denken, das Handeln der Menschen ist halt doch grundlegend verschieden. Und ich war wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, darüber möglichst viel einfach reale Ergebnisse oder reale Angaben zu haben, um mich da bestmöglich darauf vorzubereiten. Genau, ja.
Gut, Stefan, bist du angefixt von der Idee, mit dem Moped in der Mongolei rumzufahren?
Nee, aus dem Alter bin ich jetzt gar nicht raus. Aber ich möchte wirklich den Klassiker für alte Männer nochmal machen, Route 66. Oder
eventuell auf einer Elektro-Harley.
Ja, auf einer Elektro-Harley. Und dann mach ich mal Brumm dazu. Oder irgendwie eine coole Nordkap-Tour oder irgendwie sowas nochmal machen. Aber das ist, glaube ich, das sollen die jüngeren Leute mal machen, dieses richtige Abenteuer, wo man vielleicht auch noch vorher sein Testament machen sollte und so. Ich glaube, das lasse ich mal lieber. Aber ich finde es toll und spektakulär und mich interessiert am Schluss nur noch eins. Oder zwei Dinge. Erstens, wirst du bei einer Seat-Werkstatt anfangen? Und zweitens, was wird aus dem Seat werden?
Also ich muss sagen, tatsächlich ehrlicherweise, dass ich von Seat ein bisschen enttäuscht bin. Ich habe damals auch mich an Seat gewandt, ob die sich halt vorstellen können, was gemeinsam irgendwie zu machen. Weil der Seat-Bereich im, sagen wir mal, Oldtimer-Segment ist ja, zumindest was meine persönliche Wahrnehmung angeht, sehr überschaubar und auch nicht wirklich, sagen wir mal, liebevoll gepflegt oder auch, wird auch nicht groß erhalten. Und daher war es halt so ein bisschen mein Ziel, auch zu zeigen, was diese tollen Autos einfach leisten können. Und ich habe mich da durchaus ein bisschen auch als Botschafter für dieses sehr seltene Modell verstanden. Das war nicht gewünscht, aber man sieht es ja trotzdem an den Türen. Ich bin so ein kleiner Rebell des Autos. Ich habe mir einfach da einen gewissen Slogan oder einen gewissen Titel dieser Tour überlegt, ganz bewusst, um bei den Einheimischen das Gefühl zu wecken, ich bin nicht allein unterwegs. Weil alle haben gefragt, wann kommen die anderen Autos? Und also das ist schon auch Psychologie dabei. Natürlich muss es nicht so aussehen, als ob ich da wirklich alleine mit meiner Minikiste rumrolle.
Sag nochmal, was stand auf den Autos, sagst du für die Hörer mal, was stand auf den Türen drauf?
Da stand dann Seat Classic Adventure Mongolia 2024.
Okay.
Ah, sehr gut.
Und das ist,
das ist schlau.
Ich hoffe, Seat ärgert sich jetzt ein bisschen. aber zumindest ich bin halt wirklich ein Fan von alten Autos und von Vierzylindern und moderner Seat Ibiza mit Dreizylinder, den hätte ich da nicht umsonst sozusagen genommen. Also sprich, ich bin so ein bisschen mehr auf den älteren Part fixiert und deswegen, ich hatte überlegt tatsächlich, ob ich Menschen, die sagen, das war doch alles gar nicht so schwierig, ob ich denen sage, ey, wenn ihr die Tour schafft mit diesem Auto, dann kriegt ihr das Auto sozusagen geschenkt für diesen Zweck, also sozusagen auf Kautionsbasis, das würde mich echt interessieren, ob es jemand schafft, sowas zu wiederholen mit diesem Fahrzeug. Ansonsten frage ich es erstmal ein bisschen im Alltag, aber ich habe schon gemerkt, das wird sehr schwer sein, dieses Auto abzugeben, zumindest an Menschen, die es nicht von der Identität schätzen können, weil man hat doch extreme Momente damit verbracht und so einen persönlichen Bezug zum Auto nochmal aufzubauen, wird doch, glaube ich, denklich schwierig,
Ja, und ich meine, du hast ja auch nur 500 Euro bezahlt, den würde ich mir auch behalten.
Also das ist ein bisschen mein Wunsch, so dass ich sage, dass das arme Ding hat schon ganz schön gut für mich gekämpft, so. Das hat auch ein bisschen eher Ehre verdient, so langfristig,
Die Instagram-Seite ist wahrscheinlich noch online, wo man noch ein bisschen so nachschauen kann und ein bisschen hinterherreisen kann. Da hast du ja relativ viele Videos gemacht. Wir können ja mal noch den Domain sozusagen hier in die Shownotes packen, dass man sich da ein bisschen umschauen kann, weil das sind ja auch wirklich eindrucksvolle kleine kurze Videos und sowas entstanden. Auf jeden Fall cool. Und du hast gesagt, 12.000 Bilder, das heißt, da kommt vielleicht noch was.
Da kommt vielleicht noch was, genau. Und trotzdem muss ich einfach auch sagen, das habe ich auch ein bisschen anders eingeschätzt. Ich dachte, ja, ich mache dann da irgendwie jeden Tag ein paar nette Videos und das war mir auch irgendwie wichtig, weil ich denke mir, das ist ja auch cool, wenn auch gerade so Freunde und Familie daran teilhaben können. Aber man merkt relativ schnell, spätestens wenn man halt dann wirklich in Kasachstan und Co. ist, man hat überhaupt keine Zeit mehr, zumindest bei meinem Reisetempo, um sich um sowas zu kümmern. Genauso wie ich auch, was ich auch manchmal bereue, auch nicht mehr zu 1000% teilweise weiß, auf welcher Straße ich war, weil die Theorie beim Planen einer Tour und ach, dann mache ich dann das und dann lege ich mich da an den See und das wird dann alles so schön. Wenn die Karre dann an diesem schönen See nicht mehr anspringt, dann ist einem das Badeabenteuer der letzten zwei Stunden auf einmal herzlich egal. Also, und deswegen, genau, man kommt dann halt in so einen Modus, der so eine gewisse Detailverliebtheit in diese, sagen wir mal, sozialen Medien einfach, dann letztendlich fallen lässt,
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr persönliche Momentaufnahme, kann ich nur bestätigen. Es gibt auch noch ungeschnittenes Material von irgendwie einer Algorand-Rallye von mir, weil man ja es einfach auch dann nie, nie geschafft hat, irgendwie aus den 12 Stunden dann einen Beitrag zu machen, weil es war einfach auch zu intensiv unterwegs und die besten Momente hat man dann eh nicht irgendwie aufgenommen. Also es ist super herausfordernd, so einen Roadtrip alleine oder zu zweit dann festzuhalten. Deswegen sei froh, dass du viele Bilder hast, weil die Bilder,
genau,
sind ja auch eine super Erinnerung und dann auch so eine Art Beweis für dich selbst, dass du wirklich dort warst. Ne?
Also absolut. Und ich freue mich auch darauf, dass jetzt sozusagen natürlich dann auch schon das Interesse kam, ob man dann auch mal irgendwo einen Vortrag halten kann. Das würde mich natürlich auch einfach glücklich machen, weil was mir bei den Reisen immer am wichtigsten war, war es nie zu sagen, ey, ich bin jetzt voll cool, weil ich habe es geschafft, mit irgendeinem, sag mal, Billigauto irgendwo hinzufahren, sondern letztendlich immer mehr so die Aussage, ey, man kann wirklich mit wenig viel schaffen und dass der Mindset eines Menschen ist der größte Hebel. Ja, und das absolut. Ist eigentlich meine Aussage, die oder auch einfach irgendwie so die Botschaft, die ich jedem Menschen wünsche, sich halt ja genau durch so wilde Abenteuer weiterzuentwickeln. Und wenn ich halt so einen ganz kleinen Teil zur Inspiration beitragen kann, dann hat sich das schon für mich gelohnt, ja.
Super. Wir sagen auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für dieses schöne Summer-Special. Clemens, danke für die E-Mail und danke für dieses Gespräch. Und ja, wir bleiben in Kontakt und ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht vor dem nächsten Abenteuer dann Bescheid gesagt bekommen und dann können wir dich vorab nochmal ansprechen, genau. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, da kommt noch was.
Um die Tour auch zu genehmigen.
Genau. Stempel von uns also auf jeden Fall.
Vielen Dank, ihr Lieben.
Ich danke dir.
Super. Schönen Abend.
Tschüss. Ciao.
Ciao, ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.